dass die Leute mit dem Value-Begriff nicht einfach nur niedrige KGVs verbinden, sondern dass sie den Value-Begriff in seiner originären Form verstehen, nämlich die Unterscheidung zwischen Wert und Preis einer Sache.
The Portfolio People.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute nehme ich Sie mit auf eine Reise in die Welt des Value Investings. Unser Ziel? Das Büro von Stefan Reeder in München. Ein Ort, an dem die Decken so hoch sind wie die Ambitionen und wo Schildkröten die heimlichen Herrscher zu sein scheinen. Stefan Reeder, Gründer der Value Intelligence Advisors GmbH, ist unser Gastgeber und Gesprächspartner. Er ist ein Mann, der die Finanzmärkte liest, wie andere die Morgenzeitung. Wir sprechen über seine Investmentphilosophie im Stil von Warren Buffett, die aktuellen Herausforderungen an den Märkten und warum er sein Fernglas gerade auf Asien richtet. In Zeiten, in denen viele Anleger wie aufgescheuchte Hasen über das Börsenparkett huschen, setzt Reeder auf die Weisheit der Schildkröte. Langsam, aber stetig zum Ziel. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, ob das der Weg zum Erfolg ist. Doch bevor wir in das Gespräch eintauchen, übergebe ich kurz an den Werbesponsor dieser Staffel.
Seit 2015 bietet unser Haus Edmond de Rothschild Asset Management unseren Anlegern die Blockbuster-Aktienstrategie, den EDR-Fund Big Data, an. Unsere Anleger haben dadurch Zugang zu Investments in einen heute entscheidenden Wertschöpfungstreiber von vielen Sektoren, nämlich Daten. Unser Fonds verwaltet rund 2 Milliarden Euro und investiert global in Unternehmen, die langfristig vom Megatrend Big Data profitieren. Diese agieren zum einen Teil in den Bereichen Datenanalyse und Dateninfrastruktur. Zusätzlich investieren wir in Datennutzer aus dem Gesundheitswesen, Versicherung und Energiedienstleistungen. Innerhalb eines globalen Aktienportfolios investieren wir größtenteils abseits des Kerntechnologiesektors. Unser EDR-Fund Big Data eignet sich als stabilisierende Beimischung zu diesen bestehenden Technologie-Investments. Neugierig? Mehr erfahren Sie auf unserer Website edmond-de-rothschild.com.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Herr Reeder, es freut mich, dass ich hier bei Ihnen im schönen München bin. Sie haben hier eine Fondsboutique gegründet, sind aber eigentlich gebürtiger Hamburger. Das verrät mir auch die St. Pauli-Tasse, die hier hinten steht. Ja. Da können Sie ja gleich noch mal ein bisschen zu erzählen. Sie sind auch Value-Investor und da hätte ich gedacht, eigentlich passt doch die strenge Disziplin, die damit nötig ist, irgendwie besser zu so einem unterkühlten Hanseaten als zu so einem lebensfreudigen Bayern. Aber erklären Sie doch mal so ein bisschen, Sie als Hamburger hier im Süden, wie kam es dazu?
Ja, ich bin in Hamburg aufgewachsen, habe da meine Banklehre gemacht, BWL studiert in Hamburg, habe auch während meines Studiums an der Hamburger Börse gearbeitet, 5 Jahre als Kursmakler, Assistent, und bin nachmittags dann an die Uni gegangen. Dann meine Karriere bei Schröder Münchner Hengst & Co. angefangen, einen kleinen, aber feinen Privatbank in Frankfurt, und die haben mich irgendwann dann nach Amerika geschickt. Dort habe ich 7 Jahre verbracht und in Amerika habe ich Value-Investoren kennengelernt. Und das war so um die Jahrtausendwende. Und die haben mich so beeindruckt, dass als ich 2003 dann nach Deutschland zurückkehrte und bei der Bayern LB das Aktiengeschäft neu strukturieren sollte, dass ich mich für eine Differenzierung Richtung Value-Investing entschieden habe, sowohl auf der Research-Seite als auch ein bisschen im Asset-Management, auf das ich dann auch ein bisschen aus der Halbdistanz Einfluss nehmen konnte. Und dort habe ich dann auch angefangen, die ersten Fonds zu managen. Dann kam die Finanzkrise. Es hatte natürliche Auswirkungen auf die Bayerische Landesbank und auch auf mich. In meinem Sinne war es eher positiv, weil hat mich dazu gebracht, mich selbstständig zu machen und das zu machen, wovon ich wirklich überzeugt bin, in der Form auch, wie ich es gerne leben möchte. Und das war Value Investing im Stile Buffetts oder im engeren Sinne Jean-Marie Ivelias, das ist mein persönliches Vorbild. So bin ich hier nach München gekommen, 2010 dann die Gründung der Firma und jetzt sind wir im Jahr 2024.
Aber Sie haben das gerade so erzählt, Ihre Phase in New York. Sie waren da 7 Jahre, auch in den sagen wir mal, aufregendsten Jahren vielleicht, die da börsentechnisch passiert sind. 9/11, der Crash danach, Platzen der Dotcom-Blase, da haben Sie ja wirklich viel mitgemacht. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie haben Sie das denn erlebt? Was haben Sie da gemacht? Wie waren die Tage damals?
Ja, also das waren die interessantesten Zeiten vielleicht in meinem Leben. Kommt ja noch viel, hoffentlich, aber das waren schon aufregende Zeiten im positiven und im negativen Sinne. New York Ende der 90er Jahre, das hat geboomt. Ja, das war, da war Leben, da war Action, an den Börsen ging es nach oben. Der neue Markt, beziehungsweise die Technologie, Aktien haben für Furore gesorgt. Die Sommer in den Hamptons waren wunderschön. Ja, das, dann kam der 11. September und das war schon ein ziemlicher Einschnitt. Ich hätte mir damals vorstellen können, in New York auch weiter zu leben. Aber nach dem 11. September änderte sich die Stimmung doch deutlich. Insofern war es dann eigentlich ganz, ganz, ganz positiv, dass auch irgendwann dann ein neues Kapitel mit München aufgeschlagen wurde und ich zurückgekehrt bin.
Was vermissen Sie denn am meisten an Hamburg?
An Hamburg? Ja, mein Verein natürlich. Den kann ich nicht so häufig besuchen, wie ich es mir wünschen würde. Meine Familie lebt nach wie vor in Hamburg. Einige Freunde leben in Hamburg. Ich jogge gern. Ich jogge gern an der Isar, aber die Alster ist, glaube ich, unschlagbar als Jogging-Terrain.
Simke hat gesagt, oder wir sprachen jetzt gerade über die Crashs, 9/11, Platzen der Dotcom-Blase. Jetzt ist ja gerade so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Wir hatten die Zinswende, wir hatten den Ukraine-Krieg, beziehungsweise haben ihn ja leider immer noch. Gefühlt schwelt seit 2 Jahren so eine Rezession über allem oder die Diskussion darum. Und trotzdem eilen die Börsen von Rekord zu Rekord. Worauf führen Sie denn diese Robustheit zurück?
Ja, ich würde das, was wir jetzt sehen, in den Kontext stellen der letzten Jahrzehnte. Ja, denn wir haben ja kontinuierlich fallende Zinsen gehabt. Und diese Zinsen haben letztendlich, das billige Geld hat letztendlich alle Boote gehoben. Da war es für aktive Manager dann nicht immer ganz leicht. Jetzt sind die Zinsen wieder angesprungen seit einiger Zeit. Der Markt ist aber nach wie vor in der Extrapolationsphase. Sprich, die Menschen extrapolieren die Trends, die sie die letzten vielleicht Jahrzehnte gesehen haben, in die Zukunft fort und die Herde hat sich verselbstständigt mit dem Blick in den Rückspiegel, was behavioristisch keine Überraschung ist, denn Menschen sind Trendextrapolierer und je länger die Formationsperiode ist, umso stärker ist der Glaube, dass der Trend immer anhält. Wir oder ich sehen das ein bisschen kritischer, weil ich glaube, es gibt eine Gravitationskraft, die von Zinsen ausgeht. Letztendlich ist der Zins für die Bestimmung des Wertes eines Cashflow-produzierenden Assets das wichtigste Element. Und wenn da 300 Basispunkte auf einmal mehr draufstehen, dann sollte das dementsprechend Konsequenzen dann auch haben für die Bewertung der Assets. Diesen Anpassungsprozess, den haben wir noch nicht gesehen. Der sogenannte Clearingpreis, wo sich Angebot und Nachfrage dann im Gleichgewicht befinden, der ist in vielen Assetklassen erstmal nicht erreicht worden, weil die Trendextrapolation der Menschen so stark ist. Und ich glaube, das steht uns noch bevor. Dazu kommen eine ganze Menge strukturelle Herausforderungen, denen wir ausgesetzt sind. Die Geopolitik, innenpolitische Spannungen. Disruption ist nicht nur positiv, auch wenn der Markt das im Moment so sieht. Der Klimawandel stellt uns für große Herausforderungen. Und last but not least, der große Gorilla im Raum ist eben, dass die Schulden aus dem Ruder gelaufen sind und dass die Konsequenzen dieser Schuldenpolitik uns wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre begleiten werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einer Flut von Staatsanleihen ausgesetzt sein werden, damit die Defizite finanziert werden können. Und diese Flut von Staatsanleihen wird dazu führen, dass das Geld irgendwo herkommen muss. Und wenn es der Staat nicht selber druckt, weil er vielleicht Angst hat, dass es die Inflation zu sehr anheizen würde, dann muss es aus anderen Assetklassen organisiert werden. Sprich, ich glaube, wir werden einen Crowding-Out-Effekt sehen und das wird die großen Indizes ein bisschen unter Druck setzen. Und dann wird aktives investieren wir eine wesentlich größere Rolle spielen, als das die letzten vielleicht sogar 2 Jahrzehnte der Fall war.
Wenn Sie jetzt schon über aktives Investieren sprechen, kommen wir gleich mal auf Ihren Anlagestil zu sprechen. Bevor wir das machen, noch eine kurze Zwischenfrage. Sie hatten ja gerade über die Herdenlogik gesprochen oder die Herdentiere. Und der Mensch ist nun mal ein Herdentier. So sagen Sie, Sie sehen das nicht so. Stehen deswegen hier überall Schildkröten herum, weil das keine Herdentiere sind, oder?
Ja, Schildkröten sind ja gemütliche Tiere, bewegen sich langsam, aber stetig voran, können trotzdem sehr, sehr alt werden. Ja, also irgendwie schaffen die es, lange durchs Leben zu schreiten. Und das ist auch ein bisschen das Sinnbild für unsere Anlagephilosophie. Wir wollen so lange wie möglich im Rennen bleiben. Wir wollen gut auf das uns anvertraute Vermögen der Kunden aufpassen und es langsam und stetig mehren und differenzieren uns damit dann auch im Wettbewerb von eher momentumorientierteren, eher kurzfristig orientierteren Strategien, denen ja, je nachdem wie man es definiert, eher 90% des Marktes anhängen.
Bleiben wir mal im Tierreich. Sie sind ja ein risikoaverser Value-Investor. Wir hatten vor knapp 10 Jahren, hatte der Kollege Egon Wachtendorf mal ein Interview mit Ihnen. Und da hatten Sie gesagt damals, es ging um das herausragende Unternehmen zu günstigen Preisen suchen, gewissermaßen die Giraffe im Kornfeld. Also die ist leicht zu sehen, aber kommt sehr selten vor. Wie blicken Sie denn da jetzt drauf? Also das ist jetzt 2015 gewesen, knappe 10 Jahre später. Jetzt ist ja durch diese, wie Sie gesagt haben, auch durch diese Geldflut, die es kam, irgendwie alles voll mit Giraffen mittlerweile, die es überall gibt. Aber wenn wir erstmal über die Bewertungsdiskussion sprechen, wie schauen Sie denn da drauf?
Ja, das sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema an. Ich glaube, es fällt den Menschen heute und den Investoren heute leichter, zwischen einem guten Unternehmen und einem schlechten Unternehmen zu unterscheiden. Das, was gute Unternehmen ausmacht, hat sich inzwischen rumgesprochen. Ja, Markteintrittsbarrieren, Preissetzungsmacht, die wundervollen Unternehmen, die es in der Welt gibt, die sind bekannt und haben unheimlich viel Fans gewonnen. Insofern ist die Welt im Moment für viele Anleger voller Giraffen, wenn sie aus dem Fenster gucken, die alle herausragen. Aber was ich damals mit dem Bild eben meinte, ist, dass ein wundervolles Unternehmen zu finden einerseits und das zu einem vernünftigen Preis, das kommt seltener vor. Und es ist noch seltener geworden natürlich, weil die sinkenden Zinsen haben ja bei Discounted Cashflow Modellen den netten Nebeneffekt, dass sie insbesondere die Preise von Unternehmen anheben, die am stärksten wachsen. Fallende Zinsen gemischt mit einer Wachstumsrate führt zu exponentiellen Wertzuwachs. Und insofern sind dann auch die vielen wunderbaren Unternehmen nicht unentdeckt geblieben und ist überproportional stark gestiegen, sodass heute eher die Aufgabe es eben ist, jene Unternehmen, jene wundervollen Unternehmen zu finden, die eben noch nicht so teuer geworden sind, beziehungsweise die Ausnahme von der Regel sein können. Wir finden diese Unternehmen unter den Top 200 Unternehmen in der Welt kaum. Wir glauben, dass es da kaum unentdeckte Perlen gibt. Dementsprechend fokussieren wir uns eher auf die zweite und dritte Reihe.
Nach welchen harten Kriterien filtern Sie denn diese Perlen heraus? Also Sie legen ja auch global an mit Ihren Fonds. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Aber das heißt, das Aktienuniversum ist schlicht gigantisch. Nach welchen KPIs gucken Sie denn, wenn es nicht der klassische Burggraben etc. ist?
Doch, das ist nach wie vor Preissetzungsmacht. Burggraben ist extrem wichtig. Muss sich bei der Suche nur nicht nur auf die Top 100 in der Welt fokussieren, die in aller Munde sind und die sozusagen zu Teddybär-Aktien geworden sind, die jeder im Portfolio hat, mit denen sich jeder wohlfühlt, mit denen jeder gut schlafen kann. Ich glaube, man kann mit diesen Unternehmen heutzutage eigentlich nicht mehr so gut schlafen, weil ich glaube, dass die Fallhöhe mittlerweile deutlich genommen hat. Wert und Preis zu unterscheiden ist wichtig. Das tut ein Value-Investor. Und diese Unternehmen sind nicht billig. Ob sie teuer sind, darüber kann man streiten. Aber wir finden wesentlich billigere Sachen abseits des Mainstreams. Und zu Ihrer Frage, wie identifizieren wir diese Unternehmen? Gut, da gibt es die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Wenn man nach Qualität in Aktienmärkten sucht, dann kommt man über die Jahre hinweg auf bestimmte Geschäftsmodelle. Man entwickelt ein Gefühl für bestimmte Branchen. Man weiß, dass Schindler kein Hersteller im engeren Sinne ist von Fahrstühlen, sondern dass 90% der Produktion ausgelagert ist und es im Grunde genommen Schindler ein Dienstleistungsunternehmen hat, das Serviceverträge hat und dementsprechend liegt der Charme dieses Businessmodells darin, dass es ein Asset-Light-Modell ist und das vielleicht der Wahrnehmung des Marktes widerspricht. Und so interessiert man sich dann irgendwann für alle Fahrstuhlhersteller in der Welt und hat die auf seiner Beobachtungsliste. Und so sammelt man mit der Zeit dann seine Erfahrungen, seine Branchen, von denen man weiß, dass sie einen Mehrwert bringen. Geschmacksstoffhersteller gibt es nicht nur in Deutschland oder in der Schweiz, wie Symrise oder Givaudan gibt es auch in Japan mit Hasegawa, ja, T. Hasegawa, ein kleinerer Hersteller. Die Frage, die man sich dann immer gern stellen kann, das, was wir machen, auch vor dem Hintergrund der Theorien, die wir von der Columbia Business School mit auf den Weg bekommen haben, dem Professor Greenwald, der lange ein Mentor war, auch für uns, ist das ein lokaler Markt oder ist das ein globaler Markt? Wir bewegen uns gerne in lokalen Märkten. Und wenn man feststellt, dass zum Beispiel T. Hasegawa ein Geschmacksstoffhersteller ist, und dass der Markt im Grunde genommen gar nicht so global ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern dass es Geschmäcker gibt, die sich lokal unterscheiden, dann kann man auch einem deutlich kleineren Unternehmen als Givaudan oder Symrise in Japan eine bestimmte Wertschätzung entgegenbringen, weil man weiß, das ist ein lokaler Markt. Ja. Und so sammelt man Branchen, Erfahrungen über Branchen und guckt sich die Businessmodelle in der ganzen Welt an und dann stellt man eben fest, in anderen Teilen der Welt oder im Mid- oder Small-Cap-Bereich, da gibt es deutlich niedrigere Bewertungen als im Big-Cap, im Large-Cap-Bereich, das der Fall ist im Jahr 2024 und dementsprechend fischt man dann an anderen Stellen als das Momentum gerade.
Aber gehen Sie doch gerne nochmal etwas ins Detail, also andere Säule bei Ihnen ist ja Winning by Not Losing, also Ihre Anlagephilosophie in Anlehnung an Warren Buffetts Erfolgsrezept. Wie gelingt es Ihnen denn konkret, stabile Erträge einzufahren, ohne die großen Gewinne auch zu verpassen? Also das eine ist ja nichts zu verlieren, man will ja aber trotzdem noch die Rallye nach oben ein Stück weit mitnehmen und das auch so aufzubauen, dass Sie dann, wenn es doch mal rappelt an den Börsen, dass es dann nicht mit dem Fahrstuhl ganz so tief geht wie bei anderen auch. Wie gehen Sie da vor?
Eine klassische Antwort für einen Value-Investor ist natürlich, dass er in diesem Moment auf die Sicherheitsmarge hinweist. Ja. Etwas mit deutlichem Discount zum fairen Wert zu kaufen, ist ein Schutz gegen dauerhaften Kapitalverlust. Nicht gegen Volatilität, kann eine Aktie immer hin und her schieben, aber da unterscheiden Value-Investoren auch recht penibel zwischen Unsicherheit und Risiko. Aber eine Sicherheitsmarge schützt potenziell vor Verlusten. Die Gretchenfrage in der heutigen Zeit ist, auf welchen Daten basierend ermittelt man den fairen Wert einer Sache? Und da hat uns Benjamin Graham mit auf den Weg gegeben, dass man sich am besten an durchschnittlichen zukünftigen Bedingungen orientiert. Nicht am Status quo, ob er nun besonders gut ist oder besonders schlecht. Das sollte man voneinander unterscheiden können, wenn man normalisierte Bedingungen einrechnet. Und das ist in der heutigen Zeit tatsächlich recht schwierig, weil, das nur als ein Beispiel, zum Beispiel die Steuerquoten über die letzten 2-3 Jahrzehnten massiv nach unten gegangen sind. Microsoft zahlte vor 20 Jahren noch um die 30% Steuern. Jetzt zahlt Microsoft 17% Steuern. Und die Frage muss schon gestellt werden, sind das die durchschnittlichen zukünftigen Bedingungen? Ja, selbst wenn man glaubt, dass Microsoft immer so wächst, wie es jetzt wächst, was man auch in Frage stellen könnte, dann kommt man nicht um die Frage herum, sich auch mit den Steuerquoten zu beschäftigen. Denn wenn die Staaten so mit dem Rücken zur Wand stehen, so viel Geld brauchen, dann könnte man auch auf die Idee kommen, dass die Steuern irgendwann mal wieder steigen. In Deutschland ist es übrigens das Gleiche. SAP zahlte auch irgendwie 35-36% Steuern. Heute sind es noch 20% oder 22%. Also deutliche Rückgänge, allein schon in den letzten 2 Jahrzehnten, die aus meiner Sicht in der Zukunft nicht so aussehen. Und von daher, die Frage nach dem Risiko hängt aber nicht nur auf der Ebene der Einzelaktienbetrachtung, sondern auch auf der Ebene der Portfoliokonstruktion. Und da haben wir verschiedene Elemente eingebaut. Zum Beispiel halten wir gern Cash. Wir diversifizieren gerne. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Stile.
Wenn Sie gerade Cash ansprechen, so als risikoaverser Investor, dann dürfen Sie sich natürlich auch nicht scheuen in unsicheren Börsenzeiten. Und der ein oder andere sagt, wir sind auch gerade wieder in solchen, auch mal eine höhere Position in Cash zu parken. So bei Ihnen so 30-40% sind es dann ja. Bis zu welchem Grad fühlen Sie sich denn da wohl bei Cash?
Cash ist eine Residualgröße bei uns. Ja, wenn ich überhaupt keine unterbewerteten Aktien finden würde, dann würde es ja theoretisch auch keinen Sinn machen, in Aktien zu investieren, nur um dabei zu sein. Ja, denn in dem Moment, wo ich in Aktien investiere, deren Preise höher sind als die Werte unter durchschnittlichen zukünftigen Bedingungen, habe ich ja praktisch die Garantie für Verluste in der Zukunft. Nun ist es am Fondsmarkt nicht ganz so einfach. Da muss man immer mindestens 50% haben. Wenn man ein Aktienfonds ist und wenn man ein Mischfonds ist, dann reichen vielleicht auch 25. Unsere Cashquoten im Moment liegen zwischen 35 beim Value Intelligence Fonds und beim Value Intelligence ESG, dem streng nachhaltigen Ableger, sind es tatsächlich im Moment eher 45%. Daran sehen Sie, dass wir uns in der heutigen Zeit nicht ganz leicht tun, günstige Unternehmen zu finden. Aber wie gesagt, für uns ist Cash eine Residualgröße, die wird nicht taktisch gefahren, sondern ergibt sich aus der Masse oder fehlenden Masse an Opportunitäten, die vor einem liegen.
Jetzt mal ganz spitz gefragt, wie erklären Sie denn einem Anleger, dass Nichtstun manchmal die beste Anlagestrategie ist? Also wenn ich jetzt mein Geld einem Fondsmanager anvertraue und die Hälfte liegt in Cash fast rum, könnte ich mir vorstellen, hat der ein oder andere vielleicht mal eine Nachfrage?
Die Nachfrage ist typisch. Deswegen investieren auch manche in reine Aktienmandate. Allerdings würde ich für uns in Anspruch nehmen, dass wir auch gegenüber reinen Aktienmandaten historisch ganz gute Ergebnisse erzielt haben. Es nützt aus meiner Sicht nichts dazu, durch strikte Regeln Investoren dazu zu zwingen, immer voll investiert zu sein, sich auf die Lauer zu legen, wie ein Krokodil mit einem offenen Mund durch den Fluss zu schwimmen und auf ein Ziel zu warten, ist in vielen Fällen wesentlich effizienter, um dem Kunden dann am Ende auch durch gute risikoadjustierte Renditen Freude zu bereiten, als eine Sache zu verkaufen, weil sie gerade überbewertet ist und sofort in das nächste Investment zu investieren. Das hat historisch dazu geführt, dass man sich immer das nächstbeste dann sucht und vielleicht anfängt, in einer Phase in Ölwerte dann zu investieren, die gerade billig sind, nachdem man seinen Pharmatitel verkauft hat und dann irgendwie feststellt, aus makroökonomischen Gründen war das vielleicht doch ein bisschen prozyklisch, in Ölwerte zu investieren. Das mag für die jetzige Situation anders sein, aber wir fühlen uns ganz wohl damit. Wir können so am besten sicherstellen, dass wir am Ende des Tages das Kapital des Kunden einerseits gut erhalten, andererseits aber auch die richtige Rezeptur haben, ordentliche Renditen zu erzielen. Ja. Darum geht es letztendlich aus unserer Sicht für den Kunden.
Jetzt hatten wir Schildkröten, Giraffen, jetzt noch ein Krokodil. Mal gucken, wie weit wir im Tierreich noch durchkommen. Vielleicht finden wir noch ein asiatisches Tier, das wäre dann die Überleitung. Sie sagten gerade, Sie haben eine hohe Cashquote, weil mitunter auch einfach die attraktiv bepreisten qualitativen Unternehmen gerade aus Ihrer Sicht fehlen. Sie haben jetzt einen größeren Schwerpunkt in Asien. Wo sehen Sie denn da die Hidden Champions in Japan und Korea? Und wie recherchieren Sie an solchen exotischen Börsenplätzen vor Ort? Und gibt es denn keine Perlen mehr hier vor der eigenen Haustür? Kann ich das daraus schlussfolgern?
Ja, da muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Sie hatten mich gefragt, wie kommen wir zu den Ideen? Es sind vielfältige Wege. Aber eine Sache, die ich vielleicht noch anfügen sollte an der Stelle, ist, dass wir mit Denkmodellen arbeiten. Ja, das heißt, wir nehmen für uns nicht in Anspruch, bessere Informationen als unsere Konkurrenten zu haben, sondern wir greifen auf eine andere Verarbeitung der Informationen zurück. Beispiel für ein Denkmodell wäre zum Beispiel die CapEx-Cycle-Theorie, die letztendlich besagt, dass wenn eine Industrie von 7 Konkurrenten auf 3 Konkurrenten schrumpft, dass sich dann das Verhalten in dieser Industrie ändert. Und die Unternehmen auf einmal von einem starken Konkurrenzkampf umschalten auf friedliche Kooperation, weil sie wissen, das steht in jedem Handbuch für Oligopolisten auf der ersten Seite, dass wenn man sich im Oligopol bewegt, dass man dann nicht mehr gegeneinander kämpft, sondern dass man dann am besten die Preise nach oben bringt, dann haben alle den größten Spaß. Und dementsprechend sind wir für alle Situationen in der Welt offen, in denen eine Industrie von 7 auf 3 Konkurrenten schrumpft. So war das zum Beispiel im DRAM-Bereich vor einigen Jahren der Fall, wo heutzutage dann Samsung, Hynix und Micron den Ton angeben. Und es gab viele Leute, die die DRAM-Technologie besser verstanden haben als wir. Aber in der Situation war es dann eben entscheidend zu wissen, dass Manager umschalten von starken Konkurrenzkampf, Kampf um Marktanteile auf Optimierung der Preise. Das ist ein Denkmodell. Jetzt komme ich zu Asien. Asien ist gerade dabei, von einem Stakeholder-Value-Ansatz in Richtung Shareholder-Value-orientierten Denken zu geben. Warum? Weil der Staat letztendlich gesehen hat, dass sich auf den Bilanzen der japanische Unternehmen unheimlich viel Cash angesammelt hat. Dieses Cash ist relativ unproduktiv. Japan steht im großen Wettbewerb mit anderen Nationen in der Welt. Für alle wird es zukünftig schwieriger werden, was Marktanteile angeht. Und dementsprechend hat sich die Regierung überlegt, wie kriegen wir das Geld am besten in Bewegung. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die eigene Bevölkerung in Sparguthaben schwimmt, auch in Bonds schwimmt und man sich langfristig auch ein bisschen Gedanken über die Geldwertstabilität in Japan machen muss. Dementsprechend ist das Geld vielleicht auch besser in Aktien investiert und dementsprechend läuft auch in Japan eine Initiative, das Aktiensparen zu fördern. Man fliegt also 2 Fliegen mit einer Klappe, wenn man auf die Unternehmen zugeht, den Druck erhöht im Kessel und denen sagt, hört mal zu, eure Bewertungen an den Börsen sind zu niedrig, eure Eigenkapitalrenditen sind zu niedrig, wir möchten, dass ihr was daran ändert. Da nimmt man sich dann die Börse als Vehikel, die Unternehmen mit sanftem Druck dazu bringt, dann das Geld in Bewegung zu setzen. Und an der Stelle hat man dann ein schnelleres Verständnis für die Situation, wenn man die entsprechenden Denkmodelle in der Schublade hat. Ein Denkmodell, das habe ich mir bei Marty Whitman von Third Avenue mal geliehen, der nicht mehr lebt, aber auch ein sehr bekannter Value-Investor war. Das heißt, das Denkmodell der Resource Conversion. Man kann Werte heben. Seine Theorie war immer von Marty Whitman, das Geld liegt nicht nur in den zukünftigen Cashflows, sondern das Geld kann auch auf der Bilanz eines Unternehmens liegen. Und wenn man sich die japanischen Unternehmen ansieht, wird man feststellen, dass sie völlig überkapitalisiert sind und dass jetzt eine Art Resource Conversion stattfindet. Das unproduktive Kapital wird genommen, wird in Dividenden gesteckt, wird in Aktienrückkäufe gesteckt. Und das ist sowas wie ein Big Bang. Dazu werden die Cross-Shareholdings aufgelöst, alles auch durch staatliche Initiative unterstützt. Und da hilft es einem, wenn man ein Denkmodell im Kopf hat, das einem schneller begreifen lässt, was sich da eigentlich im Großen und Ganzen abspielt. Ich habe noch das Glück, dass ich selber mal erlebt habe, wie es in Deutschland in den 90er Jahren zur Auflösung der Deutschland AG gekommen ist. Insofern habe ich da ein bisschen im Hinterkopf auch, welche Investoren dann als erstes das kapiert haben, was da passiert. Das waren nämlich nicht die Deutschen selber, so wie es auch jetzt nicht die Japaner selber sind oder auch die Koreaner selber sind, weil in Korea entwickelt sich was Ähnliches, sondern es waren diejenigen, die es in ihrem eigenen Land schon mal erlebt hatten. Das waren damals die Amerikaner in Deutschland. Ja. Insofern ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass die Amerikaner jetzt diejenigen sind, die nach Japan strömen, auch Private Equity Häuser, dort Dependancen eröffnen, weil sie den Goldrausch, der da wahrscheinlich noch auf Jahre hinweg sich vollziehen könnte, mitvollziehen möchten. Und dementsprechend spielen diese Länder auch in unserem Portfolio jetzt eine große Rolle. Korea und Japan machen tatsächlich im Moment 50% der Aktienquote aus. Ja? Die Aktienquote ist nicht bei 100%, die ist bei 65% im Value und 53%. Aber wir haben tatsächlich mittlerweile die Hälfte unserer Anlagen in Korea, in Japan und zum Teil auch in Singapur. Wir meinen dort, wesentlich günstigere Aktien zu finden als auch in Deutschland. Das war der abschließende Punkt, glaube ich, Ihrer Frage. Genau. Sie hatten gefragt, warum finden Sie in Deutschland nichts? Wir finden in Deutschland, wir haben zum Beispiel Knorr Bremse im Portfolio gehabt, als die Aktie sich halbiert hat. Wir kaufen auch gern gute Unternehmen in Deutschland. Allerdings gibt es sie in Japan und insbesondere auch in Korea für Preise, die signifikant unter dem liegen, was hier passiert. Und im Gegensatz zu dem, was in Deutschland passiert, sehe ich nicht, dass wir hier vom Stakeholder-Ansatz zum Shareholder-Ansatz gehen, sondern ich sehe, dass der Einfluss des Staates eher größer wird. Das heißt, die Rahmenbedingungen, die die Politik in Europa schafft und auch in Deutschland, die sind lange nicht so vorteilhaft wie die, die man im Moment in Japan oder Korea hat. Das heißt, ich habe den Wind im Rücken und nicht im Gesicht, wenn ich in diesen Ländern investiere. Und ich habe niedrigere Bewertungen. Und wenn man sich die Unternehmen genau anguckt, dann wird man auch feststellen, dass es auch in Japan und Korea wunderbare Unternehmen gibt, die ihre Kapitalkosten immer verdienen und compounden. Dieser Qualitätsanspruch, den wir haben, als auch als Buffett-Anleger, der bleibt natürlich bestehen, wenn wir uns in die große, weite Welt rauswagen. Insofern sind für mich diese Länder im Moment sehr, sehr interessant.
Sie verwalten in Ihren drei Fonds mehr als 420 Millionen Euro. Was waren denn so die Schlüsselmomente, an dem so der Knoten geplatzt ist und die Gelder geflossen sind? Gibt es da irgendwie ein Muster? Also tröpfelt das ganz allmählich immer in alle gleich verteilt rein? Oder gab es irgendwie so bestimmte Momente, wo dann mal ganz zugespitzt auf die Post abging? Wie ist das denn bei Ihnen von den Flows?
Als Unternehmer, also ich habe zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Einmal bin ich Portfolio-Manager, dann bin ich natürlich auch Unternehmer. Und natürlich ist es irgendwie schön, wenn die Assets an der Management zunehmen. Aber es darf nicht zum Selbstzweck werden. Ja, ansonsten kann man als Portfolio-Manager keine objektive Entscheidung treffen. Es gibt diesen drastischen Spruch von Jean-Marie Villard, meinem persönlichen Vorbild, der sagt, er verliert lieber die Hälfte seiner Kunden als die Hälfte des Geldes seiner Kunden. Was bedeutet der Spruch? Der Spruch bedeutet, dass man manchmal unpopuläre Entscheidungen als Portfolio-Manager treffen muss, manchmal seine Kunden an die Hand nehmen muss, einen anderen Weg einschlägt als der Mainstream und dadurch selber unter Druck gerät und möglicherweise in Gefahr läuft, dann auch Assets an der Management zu verlieren. In solchen Phasen lässt sich nicht gut Geld einsammeln, ja, wenn man gegen den Strom schwimmt. Und natürlich wird die Sinnhaftigkeit des Ansatzes dann besonders deutlich, wenn es wieder diese Drawdowns gibt, die der Markt regelmäßig hervorbringt und von denen ich glaube, dass sie in der Zukunft eher häufiger werden als seltener. Ganz einfach, weil die Geld- und Fiskalpolitik an ihre Grenze stößt und sich immer mehr in Widersprüche verwickelt. Von daher, in dem Moment, wo es Drawdowns gibt und man zeigen kann, dass man sehr gut auf das Geld der Kunden aufgepasst hat, dass man verantwortungsvoll agiert hat, dass man sich von den Übertreibungen ferngehalten hat, da wird natürlich auch eine Strategie, die sich Winning by Not Losing nennt, greifbarer. Ja, nicht im Boom. Und so haben wir in der Vergangenheit immer die Zuflüsse dann gehabt, wenn gerade der Regen gefallen war.
Der größte von Ihren drei Fonds ist der Value Intelligence ESG mit 250 Millionen Euro Assets Under Management. Einfach mal zum besseren Verständnis, können Sie mir mal ein konkretes Beispiel von einem Unternehmen geben, das es in den Value schafft, aber nicht in den ESG-Fonds und auch umgekehrt?
Ja, wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir Nachhaltigkeit und Wertorientierung auf sinnvolle Art und Weise miteinander verbinden. Und wir haben einen älteren Fonds, den Value Intelligence Fonds, der für sich in Anspruch nimmt, pragmatisch nachhaltig zu sein. Vielleicht auch eher meine persönlichen, individuellen Nachhaltigkeitskriterien widerspiegelt. Denn die unterscheiden sich ja von Mensch zu Mensch, von Kultur zu Kultur, von Land zu Land. Und es ist gar nicht so leicht, für den Konsensus etwas zu machen, weil der Konsensus sehr heterogen ist. Und wenn man einem heterogenen Konsensus gerecht werden muss, dann muss man irgendwie viel strenger sein, als man es für jede der einzelnen Gruppen wäre. Deswegen gibt es einen zweiten Fonds, den wir Value Intelligence ESG Fonds genannt haben, der 2017 aufgelegt wurde. Wenn Sie jetzt fragen, wie kommt ein Unternehmen in den einen Fonds rein und nicht in den anderen, dann hängt das zum Beispiel damit zusammen, wir arbeiten mit MSCI ESG Research zusammen, dass nicht alle Unternehmen in der Welt gecovert werden. Ja, wir haben einen Nudelsuppenhersteller, Nongshim aus Korea, unter unseren Top-Werten im Value-Fonds. Ein sehr günstiges Unternehmen mit schönem Wachstum im zweistelligen Bereich, notiert unter Buchwert, hat einen Marktanteil in Korea von 55% und schafft es auch jetzt in Amerika in alle Regale der großen. Insofern hat er auch eine eigene Fabrik aufgebaut. Sehr solides Unternehmen, gerade auch für jemanden, der sich vorbereitet, wie wir es tun, dass wir vielleicht auch stagflationäre Zeiten sehen können. Also das Trading Down auf billiger Produkte. Also den können wir nicht in ESG reinkaufen, weil es dafür kein Rating gibt und wir da einen Schlussstrich. Es gibt aber auch andere Beispiele. Zum Beispiel hatten wir Secure Energy im Portfolio bis vor kurzem. Das ist ein kanadischer Beseitiger von Ölschlamm, der bei der Ölproduktion anfällt. Da wird dann das Wasser vom Öl getrennt und wieder aufbereitet. Eigentlich eine sehr sinnvolle Aufgabe, aber dieses Unternehmen gehört zum Öl-Service-Bereich. Und der Öl-Service-Bereich ist im ESG-Fonds ausgeschlossen, weil es viele Anleger gibt, die kategorisch nicht in diesen Bereich investierend sein wollen. Und es gibt auch Ratingagenturen, die einem dann den einen oder anderen Ball klauen, wenn man im Öl-Service-Bereich grünen Ball klauen im Rating, wenn man da investiert ist. Insofern passte das nicht in den ESG, aber nach klarem Menschenverstand könnte man natürlich auch zu der Schlussfolgerung kommen, ein Unternehmen, die haben eine marktdominierende Stellung im kanadischen Basin für die Beseitigung von Ölschlamm, waren sehr, sehr billig geworden und die Perspektiven waren eigentlich hervorragend. Insofern war es für uns für die pragmatische Lösung eine gute Lösung und für den anderen Fonds eben nicht. Und so trennt sich da dann ein Produkt, das pragmatischer Natur unterscheidet sich von einem, das dem Konsensus es recht machen möchte und es auch einigermaßen schafft. Allerdings ist dann auch das investierbare Universum deutlich kleiner. Also wir schließen in dem ESG-Fonds rund 60% aller Unternehmen aus, die von MSCI ESG Research gecovert werden. Und das sind ja auch nicht alle in der Welt. Von daher ist der Ausschlussgrad aus meiner Sicht schon relativ hoch. Es gibt andere, die haben noch höhere Ausschlussgrade. Die sagen, wir schließen 90% aller Unternehmen auf. Das ist auch im Rückspiegel gut gegangen, weil man dann in erster Linie bei Technologiefirmen gelandet sind, die natürlich Asset Light sind und damit weniger Berührungspunkte haben mit Umweltproblemen. Und im Rückspiegel hat das ganz gut funktioniert. Vorwärtsgerichtet bin ich da ein bisschen skeptischer. Also da würde ich solche hohen Ausschlussgrade, die werden den Fondsmanagern keine große Flexibilität geben, auf ein anderes Umfeld zu reagieren. Da bin ich ein bisschen skeptischer.
Wie kommt es denn, dass der ESG-Fonds so viel größer ist?
Wir bewegen uns ja mit unseren vermögensverwaltenden Aktienfonds in einem der attraktivsten, aus unternehmerischer Sicht attraktivsten Märkte. Das ist eine der populärsten Anlageklassen, glaube ich, in Deutschland.
Flossbach und Co. oder in den gleichen Gewässern, genau.
Ja, Flossbach, Akatis, Garnet, ja, das sind so die bekannten Peers. Dass sie überhaupt groß geworden sind, beide Fonds gewachsen sind, lag daran, dass wir, glaube ich, sowohl auf der Performance-Seite im längeren Vergleich recht gut aussahen gegenüber unseren größten Peers, als auch auf der Risikoseite, was die Drawdowns angeht. Insofern haben wir da eine klare Value Proposition, was das Rendite-Risikoprofil angeht. Warum jetzt speziell der ESG schneller gewachsen ist dann auch als der Value, liegt vielleicht darin, dass es in dieser Nische vermögensverwaltende Aktienfonds nicht viele Produkte gab, die explizit sich auf die Fahne geschrieben haben, jetzt nachhaltig zu sein und die einen längeren Track Record hatten. Ja, und wir konnten ja auf den Track Record des Value Intelligence Fonds aufbauen. Insofern hat dieser Fonds zwei Bedürfnisse bedient. Einmal den Wunsch der Anleger, vermögensverwaltenden Aktienfonds zu haben, der ein gutes Rendite-Risikoprofil hat. Auf der anderen Seite aber auch dem Trend hin zu nachhaltigem Investieren gerecht zu werden. Und da lag und liegt unser ESG-Fonds in einer attraktiven Schnittmenge. Weil das Thema ESG natürlich auch von vielen sehr idealistisch angepackt wurde. Zum Teil auch wurde vergessen, zwischen Wert und Preis zu unterscheiden. Dann hat der ein oder andere Nachhaltigkeitsanleger einen auf die Finger bekommen mit seinen Fonds, die in dem Bereich operiert haben. Und das konnten wir ein bisschen vermeiden.
Wir kommen zum Ende. nochmal zum Abschluss vielleicht ein kleines Gedankenexperiment. Angenommen, Sie dürften eine Woche mit einer beliebigen Persönlichkeit aus der Finanzgeschichte tauschen oder diese zumindest mal begleiten durch Ihren Alltag. Für wen würden Sie sich denn entscheiden und warum?
Ja, das liegt natürlich vielleicht bei mir auf der Hand.
So eine Vermutung.
Nachdem Warren Buffett nicht nur unser Vorbild ist, ist natürlich spannend, Warren Buffett mal eine Woche durchs Leben zu begleiten. Und aus aktuellem Anlass würde ich sagen, ich würde mir die 70er Jahre wählen. Das ist eine spannende Zeit gewesen, da ist viel passiert. Vielleicht Mitte der 70er Jahre. Ich sehe doch eine ganze Menge Parallelen. Damals sind die Zinsen im Zickzackkurs eher nach oben gegangen und dann mussten neue Lösungen gefunden werden, weil die bewährten Nifty 50, ich will die nicht eins zu eins vergleichen mit dem, was heute passiert. Möglicherweise sind die Bewertungen auch nicht so outrageous höher als wie damals. Und trotzdem glaube ich, dass es einen Favoritenwechsel geben wird und diese Zeit nochmal zu erleben und zu sehen, wie es Buffett geschafft hat, dort sich neu zu erfinden. Denn er ist gut durch die 70er Jahre gekommen. Er ist durch die 70er Jahre gekommen, indem er auf Qualität zu niedrigen Preisen gesetzt hat. Das versuchen wir heutzutage auch. Wir versuchen auch vom Mainstream wegzugehen, hin zur Qualität zu niedrigen Preisen. Und den da zu begleiten, das wäre in vielerlei Hinsicht sehr interessant für uns, für mich.
Und die bewährte Abschlussfrage. Wenn es eine Sache in der Finanzbranche gäbe, die Sie morgen ändern könnten, welche wäre das?
Dass die Leute mit dem Value-Begriff nicht einfach nur niedrige KGVs und niedrige Kursbuchwerte verbinden, sondern dass sie den Value-Begriff in seiner originären Form verstehen, nämlich die Unterscheidung zwischen Wert und Preis einer Sache. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit, gerade auch durch die Popularität des Buffett-Stils, der ja sehr qualitätsaffin ist, sich einiges da verselbstständigt hat. Heute weiß jeder, was ein gutes Unternehmen ist, aber nur wenige Leute wissen, wie man Wert und Preis voneinander unterscheiden kann. Das ist eher eine Rechenaufgabe und wie gesagt, man muss dann auch in normalisierten Bedingungen denken und da vielleicht auch ein bisschen in die Geschichte gucken. Das ist anspruchsvoll, aber das glaube ich, das würde den größten Mehrwert aus meiner Sicht stiften, wenn die Leute stärker zwischen Wert und Preis einer Sache wieder unterscheiden würden.
Herr Rieder, vielen Dank
für
die ganzen Einblicke. Es hat Spaß gemacht. Und wenn wir es mit der Schildkröte halten, denke ich mal, haben wir noch genug Gelegenheiten, uns weiter dazu auszutauschen.
Sehr gern. Vielen Dank.
Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.